liebe Zuhörerin, willkommen bei Irgendwas mit Politik mit Norbert Engemeier. Heute leider nicht mit Erik Heilmann, gesundheitsbedingt. Ihr wisst, die Grippe- und Erkältungswelle rollt quer durch Dresden und hat ihn mitgenommen. Aber dafür mit der wunderbaren Merle Spellerberg.
Danke, dass ich heute hier sein darf.
Ja, schön, dass du hier bist. Merle Spellerberg ist Kandidatin im Wahlkreis Bautzen II, Dresden II, jetzt für die kommenden Bundestagswahlen und auch jetzt Abgeordnete im Deutschen Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen. Liebe Merle, was für Ausschüsse hast du denn im Bundestag im Moment?
Eine ganze Reihe. Ich durfte in den letzten 3,5 Jahren sowohl Vollmitglied im Auswärtigen Ausschuss als auch im Verteidigungsausschuss sein. Beides ja Ausschüsse, die in diesen Zeiten viel Arbeit mit sich bringen. Und dazu darf ich Obfrau sein im Unterausschuss für Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Komplizierter Titel, aber über den Inhalt sprechen wir sicherlich später noch. Und durfte in der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung des Einsatzes in Afghanistan mitarbeiten.
Ja, das klingt nach ganz schön Programm. Und du hast schon gesagt, wir werden auf die ein oder anderen Dinge eingehen. Bevor wir so ganz ins Inhaltliche gehen, machen wir manchmal so ein kleines Warm-up-Spielchen. Wie würdest du dich denn entscheiden, wenn du die Wahl hättest zwischen einer schönen Obstschale oder einer Schale voller Schokolade?
Beides. Ich nehme den Joker direkt am Anfang.
Ah, ja. So würden meine Kinder auch antworten. Einfach Schokolade schmelzen, Obst rein.
Exakt, ja, da bin ich perfekt. Ganz bei deinen Kindern.
Berlin, Dresden oder ganz weit weg?
Dresden.
Arbeit im Ausschuss oder Sitzungswoche im Bundestag?
Das ist ja beides das Gleiche.
Das ist beides das Gleiche, verdammt. Stimmt, ihr habt immer Ausschusswochen mit.
Genau, das ist anders als im Landtag tatsächlich. Der Landtag hat da ja quasi eine Dreiteilung und das Europaparlament ja auch. Und im Bundestag haben wir Sitzungswochen und Nicht-Sitzungswochen quasi ganz platt gesagt. Und es hat beides seine Vorzüge und seine Herausforderungen.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass die Sitzungswochen dafür dann extra dicht sind.
Die sind von morgens bis spät in die Nacht voll.
Ja, also vielleicht tatsächlich hatte ich auch so eine Frage überlegt. Ich mache sie einfach mal. Vielleicht kannst du mal 3 Dinge nennen. Also haben wir jetzt nicht gesagt, aber du bist auch Mutter, verheiratet. Und könntest du 3 Dinge nennen, die du dir jetzt am Bundestagsbetrieb ändern würdest, um ihn familienfreundlich zu machen?
Ganz viele Sachen. Also ich stelle in dem Themenfeld immer wieder fest, auch hier stehen wir auf den Schultern von Riesinnen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich glaube, die erste Generation von Politikerinnen hatte einfach keine Kinder, weil es einfach nicht möglich war. Und die zweite Generation von Frauen hat einiges erkämpft. Es gibt mittlerweile tatsächlich auch im Reichstagsgebäude ein Spielzimmer neben dem Plenarsaal, wo sich dann zurzeit viele Babys und Väter tummeln. Und trotzdem gibt es einfach immer noch riesengroße Baustellen. Also zum Beispiel dürfen wir nicht mit Baby in den Plenarsaal, außer in Ausnahmefällen, für die man dann sehr krass kämpfen muss. Oder auch tatsächlich als Außenpolitikerin Dienstreisen eine ganz große Herausforderung, wenn man als Mutter noch stillt. Die Liste ist lang, es gibt da weiterhin noch einiges zu tun. Und da merkt man einfach, dass es noch nicht so viele Frauen an diesen Positionen gab. Gerade zum Beispiel in der wirklich auch sehr männerdominierten Außen- und Sicherheitspolitik. Das sieht man eben dann nicht nur daran, wie die Räume aussehen, sondern auch, welche Strukturen es eben einfach noch nicht gibt.
Und das sind dann auch Diskussionen, die führt ihr mit der Bundestagsverwaltung erstmal oder dann eher auch mit den anderen Fraktionen? Wie viel Eigenleben hat da die Bundestagsverwaltung in solchen Fragen?
Ist ein ganz buntes Durcheinander. Also ein Teil kann man versuchen, in der Fraktion quasi zu kompensieren, das, was der Bundestag noch nicht schafft. Und darauf folgend dann ja eben Gespräche mit den Fraktionen übergreifend und der Verwaltung. Aber ich muss auch zugeben, dass durch die vorgezogenen Neuwahlen einige der Kämpfe, die ich da angefangen habe, gerade eher noch auf Pause sind und dann hoffentlich nach dem 23. Februar weitergehen.
Ja, also weil das ist ja wirklich auch ein wichtiges Anliegen. Ich weiß nicht, vermutlich sind die männlichen Parlamentarier, die ein kleines Kind haben, dass sie das dann einfach tatsächlich komplett zu Hause lassen, oder? Aber gerade die Mütter mit Stillen, das stelle ich mir auch eine Herausforderung vor, aber ja, hoffentlich kommt da ein bisschen Bewegung, dass das einfacher wird. Vielleicht bevor wir ganz ins Inhaltliche einsteigen, hast du vielleicht so ein Highlight aus der letzten Legislatur und dann noch ein Lowlight aus der letzten Legislatur, wo du sagst, ja, das war wirklich ein erlebenswerter Moment und auf den hättest du wirklich verzichten können.
Ich fange vielleicht mit dem Negativen an und komme dann zum Positiven. Das größte Lowlight und mir auch wirklich nicht nur persönlich gesprochen, sondern wirklich mit Blick auf unsere Demokratie und vermutlich die Geschichte dieses Landes sind die Ereignisse der letzten Woche im Bundestag, bei denen erstmals ein Antrag eine Mehrheit gefunden hat mit den Stimmen der AfD und wo die Union auch in Kauf genommen hat, dass tatsächlich ein Gesetz verabschiedet wird mit den Stimmen der AfD. Letzteres wurde zum Glück verhindert, weil es eben doch einige Abgeordnete, einige Kolleginnen in den Reihen der Union und FDP gab, die hier mit Rückgrat standen und sich dagegen gestellt haben. Nichtsdestotrotz bleibt hier der Schaden enorm. Und die Folgen sehen wir auch hier in Sachsen schon an einigen Äußerungen des Ministerpräsidenten, was genauso abzusehen war leider. Die Fragen, was denn jetzt Zusammenarbeit bedeutet oder nicht, sind für mich einfach nur noch abstrus. Und als am Freitag die Ergebnisse der namentlichen Abstimmungen vorgelesen worden sind, da ist, glaube ich, nicht nur mir, sondern auch vielen meiner Kolleginnen erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, weil dieses Gesetz, was ja nicht nur wegen der ganzen Brandmauer-Thematik problematisch ist, sondern auch durch seine Inhalte, die verfassungswidrig und europarechtswidrig sein dürften, eben nicht nur deswegen problematisch ist. Und gleichzeitig der Schaden für unsere Demokratie ist da. Es ist nicht mehr klar, dass es keine Zusammenarbeit gibt mit der AfD von Seiten von Herrn Merz. Und hier muss die Union wirklich wieder Schritte in die demokratische Mitte gehen, damit hier irgendeine Art von Zusammenarbeit möglich ist. Und das haben auch Kolleginnen, die teilweise seit 20 Jahren im Parlament sitzen in Berlin, auch als gesagt, dass sie sowas noch nicht erlebt haben auf diese Art und Weise. Also das ist ein dramatisches Lowlight.
Mhm.
Und ich hoffe, dass es nicht mehr lower wird.
Ja.
Und dann vielleicht zu den Highlights. Ich würde vielleicht zwei Sachen nennen. Und das eine ist dann auch vielleicht sogar als positives Gegenbeispiel zu den Ereignissen der letzten Woche, tatsächlich die fraktionsübergreifende gemeinsame Arbeit zu verschiedenen Anträgen und auch den Gesetzen, die ich jetzt auch nach dem Ende der Ampel noch verhandeln durfte, eben gemeinsam mit den demokratischen Fraktionen, ohne die Linke, aber eben gemeinsam mit Union, FDP und SPD im Sicherheitsbereich, also für den Verteidigungsausschuss, den Antrag für Veteraninnen, den wir letztes Jahr im Sommer verabschieden durften, als tatsächlich erster regulärer Fraktion übergreifender Antrag in dieser Wahlperiode. Und wir konnten eben zeigen, es geht. Man kann mit den demokratischen Parteien zusammenarbeiten, ohne eine Friss- oder Stirb-Verhandlungstaktik, die dann den Namen Verhandeln eigentlich auch nicht wirklich verdient hat. Und auch letzte Woche haben wir es tatsächlich ja noch geschafft, ein Gewalthilfegesetz zu verabschieden, eine Regelung zum Mutterschutz anzupassen, dass Frauen, die eine Fehlgeburt erleben, eben auch in Mutterschutz gehen können. Und das sind Sachen, die sind aus der demokratischen Mitte des Parlaments entstanden. Es geht also, wenn alle Beteiligten möchten.
Die Gesetze verlinken wir euch auch alle in den Shownotes. Und die haben tatsächlich auch sozusagen durch die Aktion von Merz natürlich alle ein bisschen wenig Aufmerksamkeit jetzt erhalten. Zumal gerade dieses Gewaltschutzgesetz ja auch tatsächlich eine echte Verbesserung bringt und wirklich eine breite Mehrheit hatte, auch wenn zugegeben da dann auch einige von der CDU schon nach Hause gefahren waren, weil sie eben dann doch nicht so sehr interessierte, Leute vor Gewalt zu schützen, scheinbar.
Ja, es war ja auch tatsächlich bis zum Ende nicht ganz klar, ob es die Mehrheiten hier für gibt. Deswegen bin ich da gerade auch der Zivilgesellschaft sehr dankbar, dass sie hier Druck ausgeübt hat, dass eben auch die Kolleginnen der anderen Fraktionen hier zustimmen. Und ganz persönlich habe ich mittlerweile tatsächlich eine ganz lange Liste an Highlights aus der letzten Wahlperiode. Aber ganz besonders war für mich eine Dienstreise, die ich am Anfang schon machen durfte. Und zwar ist Deutschland ja seit der Ampelregierung Beobachterin beim Atomwaffenverbotsvertrag. Klingt ein bisschen kompliziert, können wir bei Interesse gern gleich nochmal drauf zurückkommen. Und auf jeden Fall gab es da die erste Vertragsstaatenkonferenz in Wien, auch mit einem angehängten ParlamentarierInnen-Treffen. Und am Ende durfte ich für dieses ParlamentarierInnen-Netzwerk, also das globale Netzwerk, die Rede bei der Vertragsstaatenkonferenz halten. Und das war eine sehr große Ehre, hier auch zum Beispiel neben ICAN als Friedensnobelpreisträgerin da unser Statement abgeben zu dürfen.
Ja, das klingt nett, spannend. Das bewegt einen dann auch eine ganze Weile, glaube ich, ja.
Das ist so, ja.
Ja, und jetzt hast du auch gleich schon die Überleitung zum ersten großen Themenkomplex, den ich mir so vorgenommen hatte, geleistet. Abrüstungspolitik. Du hast vorhin gesagt, du sitzt in dem Ausschuss. Was macht er denn jetzt eigentlich alles?
Ja, der Ausschuss hat ja einen Titel, auf den ich häufig angesprochen werde in diesen Zeiten, die ja leider von Krieg und von Krisen geprägt sind. Und gleichzeitig ist es gerade in diesen Zeiten so wichtig, auch dem Thema Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung Aufmerksamkeit zu schenken. Und das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Denn auch wenn, ich sage jetzt mal, die klassische Abrüstung im Sinne von weniger Waffen beschaffen, das ist zugegebenermaßen gerade ein bisschen schwierig. Wir sehen ja leider gerade die Notwendigkeit, dass wir als Bundesrepublik, als Europa und auch als NATO unsere Verteidigungsfähigkeit sicherstellen müssen und dementsprechend gerade leider eher mehr Waffen anschaffen, als im klassischen konventionellen Sinne abzurüsten. Und was aber in diesen Zeiten umso wichtiger ist, sind einerseits alles die Themen, die Verträge, die sich um humanitäre Rüstungskontrolle drehen. Das bedeutet zum Beispiel eben die Verbote rund um Antipersonenminen oder um Streumunition. Das sind die Verträge von Oslo und Ottawa für vielleicht einige Nerds, die doch auch zuhören. Und das sind Waffen, bei denen eben die internationale Gemeinschaft und die Staaten, die diese Verträge unterschrieben haben, entschieden haben, diese Waffen sind so schlimm, weil sie eben verhältnismäßig so viel mehr ZivilistInnen gefährden als SoldatInnen, dass es diese Waffen einfach nicht mehr geben soll. Und leider sehen wir aber gerade, dass auch einige Staaten, auch innerhalb der NATO, sich von diesen Verträgen abwenden. Zum Beispiel auch Finnland argumentiert mit Blick auf die lange Landesgrenze zu Russland, dass sie diese Grenze nur oder sehr viel effizienter mit Antipersonenminen schützen könnten. Und deswegen ist es auch für die Bundesrepublik, für Deutschland als Vertragsstaat, sind wir hier in der Pflicht, darauf hinzuarbeiten, dass die jetzigen Vertragsstaaten dabei bleiben, weil diese Waffen eben die Probleme mit sich bringen und es eben die Gründe gibt, warum sie geächtet werden sollen. Und ich hatte den Atomwaffenverbotsvertrag am Anfang ja schon angesprochen. Es gibt dann tatsächlich auch immer wieder den Vorwurf von GegnerInnen dieses Vertrages, dass dadurch ja die nukleare Abschreckung geschwächt werden würde und dass dadurch Russland gestärkt werden würde. Und da ist es mir ganz wichtig, dem vehement entgegenzutreten. Denn ich bin weiterhin Verfechterin davon, dass wir Atomwaffen so schnell wie möglich loswerden müssen. Denn wenn wir eines in diesen Zeiten auch ganz klar sehen, wie gefährlich es ist, dass es diese Waffen überhaupt gibt, wenn Putin anfängt, einfach irre damit zu drohen und wir auch gesehen haben, wie leichtfertig er damit umgeht und mit diesen Drohungen um sich wirft. Genau, dann ist das ein ganz klarer Punkt, dass wir so schnell wie möglich auf Global Zero, auf null Atomwaffen kommen müssen. Gleichzeitig ist mir klar, dass es keine gute Idee ist, jetzt einseitig heute von Seiten der NATO die Atomwaffen abzugeben. Das wäre sicherheitstechnisch leider nicht ganz so sinnvoll. Und mit dieser Position, die Deutschland da jetzt aber einnimmt bei dieser Konferenz, sind wir einerseits als NATO-Staat mit nuklearer Teilhabe da, als Beobachter und nehmen da eigentlich eine ganz schöne Brückenrolle ein, weil wir eben einerseits sagen, wir sind da vor Ort, wir sprechen gerade auch mit den Ländern des globalen Südens, die Atomwaffen häufig sehr viel skeptischer sehen als beispielsweise die USA, Frankreich, Großbritannien.
Bring mich vielleicht kurz auf den Stand.
Genau, also wir haben quasi deckungsgleich zum Sicherheitsrat in den Vereinten Nationen die USA, China, Russland als Nachfolgerin der Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien. Das sind die fünf, die quasi auch dem sogenannten Nichtverbreitungsvertrag, was ein anderer Vertrag zu Atomwaffen ist, die dürfen das quasi mehr oder weniger völkerrechtlich. Und dann gibt es ja noch weitere Länder wie Israel, Pakistan und eben noch ein paar andere, die auch Atomwaffen sich mittlerweile verschafft haben.
Ja, Indien zählt noch dazu. Ja, und aber wie du am Anfang schon gesagt hattest, also wenn es da Bewegung gibt, dann wahrscheinlich nur auf Ebene von internationalen Abkommen und beiderseitigem Abrüsten. Und du hast so Russland und die Drohungen gegen die Ukraine oder im Rahmen jetzt sozusagen auch der Ukraine-Invasion von Russland angesprochen. Auf der anderen Seite USA, auch da immer sozusagen dieses, da nehme ich auch ein subjektives Unsicherheitsgefühl wahr, dass Donald Trump jetzt sozusagen diese Koffer mit sich herumtragt.
Genau, ich glaube, da jetzt in die Tiefen der Strukturen einzusteigen, sprengt den Rahmen hier. Klar ist aber natürlich, dass wir mit diesem fast schon Epochenwechsel in den USA, auch wenn es ja schon Trump 2.0 ist, einer ganz unsicheren Zukunft entgegenstehen auf ganz vielen Ebenen. Und das nicht nur mit Blick auf Atomwaffen.
Vielleicht machen wir noch ganz kurz, hat Trump sich dazu geäußert? Will er sein Atomwaffenarsenal erweitern, einfach nur erhalten oder irgendwas? Ist da was?
Ganz konkret, aktuell hat er sich meines Wissens nach noch nicht wieder dazu geäußert, aber er hat in der Vergangenheit immer mal wieder angedeutet, dass er gerne wieder Tests, also Atomwaffentests, die auch geächtet sind, die auch nicht stattfinden dürfen, genau, wieder durchführen möchte, das Arsenal gegebenenfalls ausbauen möchte. Auch hier steht uns mit Blick auf Trump nichts Gutes bevor. Ein weiterer Punkt, mit dem wir uns im Unterausschuss, um vielleicht nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen, beschäftigen, sind insbesondere auch die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf den ganzen Komplex. Und hier gibt es, wie eigentlich in allen Feldern, sowohl Herausforderungen als auch tatsächlich Chancen. Gerade mit Blick auf Rüstungskontrolle müssen Verträge ja auch überprüft werden. Gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel mit Blick auf biologische Waffen oder chemische Waffen natürlich durch künstliche Intelligenz der Zugang zu solchen Waffen und der Herstellung auch von neuartigen Waffen leider ganz neue Risiken entstehen. Das auch ein sehr großes Feld ist, mit dem wir uns beschäftigen im Unterausschuss.
Ja. Wie sieht's denn aus mit Rüstungsexporten? Spielen die im Ausschuss da eine Rolle?
Tatsächlich nur am Rande. Auch wenn die Exporte von Rüstung, von Waffen ein politisch absolut wichtiges Thema ist, was meiner Meinung nach auch mehr parlamentarischer Kontrolle bedürfte, liegt das tatsächlich nicht in diesem Unterausschuss, sondern federführend im Wirtschaftsausschuss. Das ist ein Punkt, den wir meiner Meinung nach dringend anpassen sollten.
Ja, also auch bei mir nicht unbedingt im positiven Gefühl, dass es dem Wirtschaftsausschuss zugeordnet wird, also weil man da natürlich einfach, wem nutzt es und all solche Fragen, ganz schnell in der Bredouille ist. Ja, das würde ich auch wahrscheinlich sofort unterschreiben, das in euren Ausschuss zu schieben. Ja, jetzt hatten wir vor einer Weile auch noch so ein Zeitenwendegesetz, habe ich gelesen. Und Olaf Scholz, Zeitenwende, war in aller Munde. Was macht das Zeitenwendegesetz? Ist das Olaf Scholz Vermächtnis?
Also genau, ich bin tatsächlich auch kein großer Fan dieses Begriffes Zeitenwende, weil ich glaube, dass da ganz viele Menschen ganz viele unterschiedliche Dinge drunter verstehen. Herr Olaf Scholz hat damit das eine gemeint und ganz viele andere verstehen wieder ganz viele andere Dinge drunter. Ich persönlich, wenn man Zeitenwende so versteht, dass wir als Land, als auch Bevölkerung und Politik verstanden haben, dass wir uns nicht abhängig machen dürfen von autoritären Herrschern, sei es Putin oder andere. Wenn man das anerkennt, wenn man anerkennt, dass Nord Stream 2 falsch war, dass wir vielleicht auf unsere osteuropäischen NachbarInnen hätten hören müssen, dann, finde ich, kann man Zeitenwende gut als Wort nehmen. Aber wenn man das rein auf Verteidigungsausgaben bezieht oder auf anderes, dann bin ich da einfach nicht so der Fan von. Und genau dadurch, weil man da so viele Sachen drunter subsumieren kann und eigentlich nie klar ist, wer was meint, finde ich, hilft es häufig nicht in der Diskussion. Zurück zu dem Artikelgesetz Zeitenwende.
Du hättest es anders benannt, wahrscheinlich, oder vielleicht zumindest.
Ich glaube, Das ist also der formelle Titel ist es ja auch, glaube ich. Ich habe es ja verhandelt, aber ich muss gestehen, ich habe mich mehr mit den Inhalten als mit dem Titel beschäftigt. Und deswegen das Vermächtnis, würde ich sagen, ist jetzt nicht das von Olaf Scholz. Was dieses Gesetz am Ende an erster Stelle regelt, sind die Voraussetzungen für die Brigade Litauen. Für die, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, ist es ja das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik und der Bundeswehr, dass es tatsächlich einen Standort der Bundeswehr gibt, der regulär eben außerhalb Deutschlands ist. Und das ist an allererster Stelle ein Zeichen der Solidarität mit gerade den östlichen Ländern der NATO, unseren Nachbarn, unseren Freunden und gerade dem Baltikum, was ja einfach rein geografisch betrachtet wirklich in einer sehr schwierigen Lage ist, falls Russland sich entscheiden sollte, die NATO anzugreifen und also militärisch konventionell anzugreifen. Denn was wir ja heute auch schon sehen, Russland greift auch heute schon die NATO-Hybrid an. Auch in Deutschland sehen wir immer wieder Vorfälle, um eben klarzumachen, als NATO stehen wir hier gemeinsam, wir unterstützen das Baltikum, haben wir eben jetzt hier die Brigade Litauen im Aufbau. Und damit tatsächlich eben auch für die Soldatinnen einfach auch versorgungsrechtliche Punkte geklärt sind, also viele Bürokratiefragen, die dahinter stehen, gibt es eben dieses Artikelgesetz Zeitenwende. Und vielleicht für diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit der Bundeswehr beschäftigen, einen weiteren Erfolg, den wir in diesem Kontext im Gesetz verhandeln konnten, dass BerufssoldatInnen und SoldatInnen auf Zeit in ihren versorgungsrechtlichen Ansprüchen Also falls sie zum Beispiel verletzt werden, sei es an Körper oder Seele im Einsatz, dass sie hier gleichgestellt sind und eben keine Nachteile. Also ein bisschen komplexer als das, aber kurz gefasst, glaube ich, reicht es für dieses Format so.
Abrüstungspolitik kann man, glaube ich, sozusagen ja auch durchaus in der Friedenspolitik subsumieren. Oder so war es zumindest auch immer im Selbstverständnis sozusagen von PazifistInnen hier und auch, glaube ich, weltweit, dass das sozusagen ein wichtiges Moment Abrüstungspolitik auch der Friedenspolitik ist. Jetzt haben wir den russischen Angriffskrieg. Er läuft immer noch. Wir haben diverse andere militärische Auseinandersetzungen weltweit. Was macht das jetzt mit unserem Begriff von Frieden und von Friedenspolitik und unserem Anspruch als Menschen, die sich eine friedliche Welt wünschen?
Ich glaube, was in den letzten Jahren noch deutlicher geworden ist und was wir aber auch im Gespräch mit WählerInnen, mit BürgerInnen, es ist mir ganz wichtig, das immer zu betonen, wenn wir über Frieden sprechen, was Frieden bedeutet. Weil Frieden mehr ist als die Abwesenheit von Krieg. Frieden muss zusammengedacht werden mit Freiheit, also Frieden in Freiheit sichern, finde ich einen sehr, sehr weisen Satz. Denn am Ende sitzt ein Frieden ohne Freiheit ist Unterdrückung. Und Freiheit ohne Frieden ist auch mehr ein ferner Traum. Und deswegen auch mit Blick auf die Ukraine.
Freiheit ohne Frieden, das ist irgendwie, keine Ahnung, Krieg oder keine Ahnung.
Man könnte ja zum Beispiel durchaus argumentieren, dass mit Blick auf die Ukraine die Menschen, die in den nicht besetzten Territorien sind, sondern tatsächlich dort leben, wo die Ukraine souverän über ihr Territorium herrscht, dass dort eine gewisse Freiheit herrscht. Aber Frieden herrscht nun mal trotzdem nicht, weil eben der russische Angriff fortwährend stattfindet. Und nun gibt es ja die Forderung, man sollte das einfach jetzt alles so einfrieren und dann wäre Frieden und es gibt ja auch so komische Plakate, wenn man hier durch die Gegend läuft, wo angedeutet werden würde, dass Frieden ja so einfach wäre und um hier nicht abzudriften, ist es mir an der Stelle wichtig, darauf einzugehen, was denn zum Beispiel für die besetzten Gebiete in der Ukraine, was das für die Menschen dort vor Ort bedeuten würde, wenn wir jetzt einfach sagen, gut, wir machen jetzt Waffenstillstand so, wie es heute ist. Abgesehen davon, dass das die UkrainerInnen entscheiden sollten und nicht wir. Die massiven Verbrechen russischer Soldatinnen und von Putins Schergen, die sind ja sehr, sehr gut dokumentiert. Es sind die krassesten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es sind Vergewaltigungen von Frauen, von Kindern. Und dann herrscht da vielleicht kein Krieg, aber Frieden ist das nicht. Und ich glaube, das sind Punkte, das ist nicht schön, darüber zu sprechen, aber wenn Menschen denken, Frieden wäre jetzt einfach zu erreichen, indem man sagt, man möchte gerne Frieden haben und das Sterben müsste jetzt doch mal aufhören, dann sollten Menschen sich diese Berichte mal anschauen.
Ja. Jetzt haben wir so eine Überleitung zur Ukraine. Aktuell, wenn man so die Nachrichten verfolgt, hört man weitere Geländegewinne von Russland, sozusagen so stückchenweise, aber immer wieder ein bisschen. Die Ukraine bittet um weitere Unterstützung. Wir haben Olaf Scholz, der da sozusagen, ich sag mal, vergleichsweise zögerlich ist oder zu manchen Sachen einfach Nein sagt. Das sind die Mittel- und Langstreckenraketen. Welche Spielräume haben wir denn jetzt, die Ukraine zu unterstützen? Oder was sollten wir jetzt tun, damit die Ukraine Frieden und Freiheit bekommt?
Wir müssen die Ukraine weiterhin unterstützen und auch weiterhin mehr, als wir das aktuell tun. Das sind natürlich leider Fragen, was heißt leider, aber es sind Fragen von Mehrheiten. Und auch dazu gab es ja tatsächlich in der letzten Woche einen Antrag, der im Plenum eingebracht wurde, wo sich, long story, aber am Ende SPD und Grüne enthalten haben. Und schlussendlich ist für mich klar, die Ukraine muss weiterhin darin unterstützt werden, in eine möglichst starke Situation zu kommen, um am Ende, das ist für mich auch klar, am Verhandlungstisch sitzen zu können, sobald es tatsächlich irgendein Szenario gibt, in dem beide Parteien ernsthaft bereit sind, in Verhandlungen zu gehen. Denn Putin hat ja in den letzten Monaten und Jahren gezeigt, dass er das eben nicht ist. Es wird ja mal behauptet, dass die Ukraine nicht willens wäre oder ähnliches. Aber Putin hat ja auch sehr klar gemacht, dass er nicht zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist. Und die Ukraine muss eben militärisch so stark sein, dass sie eben ernst genommen wird, auch von Putin in diesen Gesprächen. Und da müssen wir sie natürlich unterstützen. Und das ist auch wieder ein weiterer Punkt, dass wir die Ukraine eben nicht nur durch Waffenlieferungen unterstützen, sondern eben durch humanitäre Hilfe. Im letzten Sommer hat eine ganz große Wiederaufbaukonferenz stattgefunden und wir kommen vielleicht gleich auch nochmal zum Thema feministische Außenpolitik. Gerade zum Beispiel beim Thema Wiederaufbau ist es eine total wichtige Perspektive, dass wir darüber sprechen, wie die Gesellschaft vor Ort einbezogen werden kann. Es gibt zum Beispiel Kommunen, die auch gemeinsam schon im Austausch stehen, um hier quasi von Kommune in Deutschland zu Kommune in Ukraine eben zu unterstützen, die Perspektiven von Familien, von Menschen mit Behinderung. Und wenn wir uns das Land anschauen, was dann einen langen Krieg hinter sich hat, dann gehört zu dieser Gesellschaft auch dazu, dass es mehr Menschen mit Behinderung geben wird. Das heißt, auch eine barrierearme, ein barrierearmer Wiederaufbau ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema.
Ja. Was Friedensgespräche angeht, hatte ich ja jetzt auch in den Nachrichten wahrgenommen, dass Zelensky jetzt auch sozusagen nochmal relativ klar gesagt hat, dass er bereit ist, auch mit Putin direkt irgendwie ins Gespräch zu treten. Ob sich da viel tut, ist natürlich immer die Frage. Aber ja, aktuell laufen die Kampfhandlungen und es ist sozusagen kein Zurückstecken seitens Russlands irgendwie, zumindest nicht spürbar.
Nee, erkennbar ist da leider nichts. Und auch hier ist natürlich die Frage, wie Trump auf der anderen Seite des Atlantiks agieren wird und inwieweit, oder nicht inwieweit, sondern genau, was er tun wird und welche Auswirkungen das natürlich auf die Sicherheit der Ukraine und auch auf unsere europäische Sicherheit hat. Denn eins ist klar, die Situation in der Ukraine, die Sicherheit der Ukraine und europäische Sicherheit sind sehr, sehr eng miteinander verwoben. Denn wenn Putin in der Ukraine durchkommt mit seinem brutalen Angriffskrieg, dann wird er dort nicht aufhören, wenn er damit durchkommt.
Ja, was dann mit sozusagen unserer Sicherheit ist. Und ich sag mal, das war ja von auch am Anfang sozusagen sein Ziel, die Regierung der Ukraine letztlich komplett ersetzen, vielleicht wieder durch eine Marionettenregierung oder schwierig, ja.
Zumal ja auch, und ich glaube, das ist vielleicht auch insbesondere in Ostdeutschland nochmal wichtig, Putins Russland ist ja anders als die Sowjetunion keine Macht, die gerne einfach nur die Macht erhalten möchte, sondern es ist wirklich ein imperialistisches Regime, was eben Macht ausbauen möchte. Und das zeigt eben ja auch einen Blick zum Beispiel in den Südkaukasus, Moldau und auch in den afrikanischen Kontinent. Und dass ja dieses ja Putins Regime eben ganz anders agiert, als das die Sowjetunion in der Vergangenheit getan hat, ohne jetzt die Sowjetunion zu verherrlichen.
Und haben wir noch nicht militärische, ich sag mal, Pfeile im Köcher? Sind, ich sag mal, Thema Sanktionen ausgereizt. Ich sag mal, Verhandlungstisch hatte man ja lange versucht, über China und auch über Indien sozusagen Druck zu machen. Der wirtschaftliche Druck scheint ja auch zu wirken, wenn man so die Wirtschaftsnachrichten verfolgt, aber nicht entscheidend zu wirken im Sinne von Putin hat noch nicht seine Truppen auf Rückzug gestellt.
Ich glaube, es gibt zwei Punkte, auf die ich gerne eingehen würde in dem Kontext. In den letzten Wochen wurde immer wieder auch über die russische Schattenflotte berichtet, also über alte Öl- und Gastanker, die zum Beispiel in der Ostsee, aber auch in griechischen Ägäis unterwegs sind und ja eben nicht nur ein Risiko für die Umwelt sind, sondern ja eben auch die Sanktionen umgehen. Mhm. Das ist ein Punkt, an dem wir, oder dem wir uns weiter widmen müssen, um hier tatsächlich die Sanktionen hart einzuhalten. Und der zweite Punkt, und ich glaube, da sind wir teilweise auf einem guten Weg, ist, dass wir unsere Beziehungen eben nicht nur, oder unsere, dass wir uns in unseren Beziehungen nicht nur auf die NATO verlassen sollten, sondern gerade eben mit Ländern des globalen Südens zusammenarbeiten müssen. Und das geht dann eben nicht, wenn wir sagen, hey, hier, wir haben jetzt ein Problem in Europa, jetzt bräuchten wir mal eure Unterstützung, sondern das funktioniert natürlich nur dann, wenn wir auch diese Länder unterstützen, wenn sie uns darum bitten, wenn wir unsere Weltordnung so gestalten, gerade zum Beispiel auch mit Blick auf globale Gerechtigkeit und Wirtschaft oder zum Beispiel mit Blick auf die Corona-Pandemie, wie wir da mit Impfstoff umgegangen sind weltweit. Hätten wir da solidarischer gehandelt, würde auch uns heute vielleicht solidarischer entgegnet werden. Und da sind wir, glaube ich, in Teilen auf einem guten Weg, aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen.
Jetzt habe ich mir noch so eine Frage aufgeschrieben. Wie viel Hoffnung hast du oder was denkst du, was, ich sag mal jetzt von den Möglichkeiten, die wir noch haben, irgendwie auf diesen Konflikt einzuwirken, um ihn zum Guten zu wenden oder zum Besseren zumindest, dass es nicht noch übler wird. Wie viel Hoffnung setzt du da auch in einer SPD? Also wir haben da ja auch unterschiedliche Akteure. Also Scholz ist sozusagen häufiger mit seinen Ansichten natürlich als Kanzler recht prominent, aber auch im Fraktionsvorsitzenden Mützenich, der relativ dominant in der Debatte zumindest vorkommt. Gibt es da in der SPD eigentlich hitzige Gefechte um diesen Kurs oder ist das einfach und bleibt so?
Es gibt ja in der SPD durchaus Stimmen aus beiden Lagern. Für mich ist klar, welches Lager mehr zu unserer Sicherheit beiträgt und würde mir sehr wünschen, dass die SPD sich hier schnell sortiert.
Jetzt hattest du vorhin schon mal so einen Ausdruck fallen lassen, wie bei uns in der Philosophie man sagen würde, nämlich die feministische Außenpolitik. Vielleicht, ich mache mal hier einen ganz kurzen, vielleicht bevor ich dich zu Wort kommen lasse, lasse ich dich mal aus einer Rede im Bundestag zu Wort kommen. Wir hören da kurz rein.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, wir sehen gerade Menschen im Iran, die angeführt von mutigen Frauen ihr Leben riskieren, um für ihre Freiheit um für ihre Rechte gegen einen repressiven und massiv gewaltvollen Staat einzustehen und zu kämpfen, die den Tod von Jina Mahsa Amini nicht einfach hinnehmen. Die kämpfen, trotz ihrer Angst, dass ihre Freundinnen, ihre Schwestern, ihre Kinder nicht lebend von einem Protest nach Hause kommen. Und diese Angst wird zu Wut, zu Mut und zu Wandel. Zu einer Revolution, in der tausende Menschen, es wurde schon angesprochen, von jungen Schülerinnen bis zu Arbeitern aus der Ölindustrie, jeden Tag im gesamten Land gegen das unterdrückende Regime kämpfen.
Das war der Anfang von einer Rede zu einem Antrag der CDU-CSU, die die iranische Protestbewegung unterstützen wollte. Ich weiß gar nicht, wie er ausgegangen ist. Kannst du vielleicht auch was sagen? Jetzt hatte der so einen seltsamen Titel, frauenorientierte Außenpolitik. Ist das dasselbe, feministische Außenpolitik, frauenorientierte? Was meinen die denn damit jetzt wieder?
Ich glaube, das ist vor allem ein grandioses Beispiel für die Verrenkungen der CDU, CSU, weil sie das Wort Feminismus nicht in den Mund nehmen wollen. Und der Unterschied ist tatsächlich ein sehr, sehr großer, denn bei feministischer Außenpolitik geht es nicht ganz platt um Frauen, sondern also es gibt ganz viele Definitionen und das Wichtigste finde ich an feministischer Außenpolitik, dass strukturelle Ungleichheiten und dass ungerechte Machtstrukturen erstmal erkannt werden, benannt werden und dann geändert werden. Und dabei geht es eben nicht nur um Frauen, sondern um verschiedenste Arten von Diskriminierung, also verschiedene marginalisierte Gruppen, sei es eben dann Sexismus, Rassismus, Behindertenfeindlichkeit, Hass auf queere Menschen, all die verschiedenen Diskriminierungsformen, die wir kennen. Und dann kann man eben schauen, mit Blick auf Repräsentation, wer ist wo beteiligt, an welchen Verhandlungstischen sitzt wer, sitzen da nur die Männer, die sich an den Tisch gebombt haben, dann Ressourcen, wer bekommt welche Gelder, gerade dann zum Beispiel auch mit Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit und natürlich ganz klar Menschenrechte als Fokus. Und in der letzten Wahlperiode gab es zwei ganz wichtige Dokumente im Bereich der feministischen Außenpolitik. Das eine sind die Leitlinien zur feministischen Außenpolitik des Auswärtigen Amtes, die da maßgeblich eben unter Annalena Baerbock als Außenministerin entstanden sind. Und dann im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die Strategie für eine feministische Entwicklungszusammenarbeit.
Genau, verlinken können wir euch die in den Shownotes. Vielleicht die Rede zu der Protestbewegung im Iran, das war ja im Oktober 2022. Das iranische Regime hat diese Protestbewegung ja mit brutalen Mitteln niedergeschlagen bekommen. Die Proteste sind scheinbar, also zumindest kriegt man nichts mehr davon mit. Sie sind verstummt, sie werden wahrscheinlich im Geheimen noch geführt, in der Nichtöffentlichkeit. Hätten wir das mehr unterstützen sollen, hätten wir das mehr unterstützen müssen? Haben wir zu wenig getan da in dem Fall des Irans?
Ja, es ist im Prinzip ein Thema, an dem feministische Außenpolitik häufig gemessen wird. Und um vielleicht einen größeren Bogen zu schlagen, als Russland die Ukraine angegriffen hat, standen viele Verfechterinnen feministischer Außenpolitik auch erstmal vor der Frage, wie sieht denn eine feministische Außenpolitik aus, wenn es für Prävention quasi zu spät ist, weil feministische Außenpolitik eigentlich einen sehr, sehr großen Fokus auf das Verhindern von Krisen, Krieg und Konflikten setzt. Also eben auch ganz viel auf Abrüstung, auf zivile Krisenprävention.
Und wenn sozusagen durch die feministische Außenpolitik auch Ungerechtigkeiten innerhalb eines Staates abgebaut und vermieden wären, dass es dann eben gar nicht erst zu den Konflikten und Kriegssituationen käme.
Genau, also man kann eigentlich immer ganz gut unterscheiden zwischen, was würde eine feministische Außenpolitik kurzfristig, mittelfristig und langfristig tun, weil es teilweise sehr unterschiedliche Antworten sind. Und im Fall der Ukraine haben wir eigentlich sehr schnell gute Antworten gefunden und eben auch gesagt, dass auch Selbstverteidigung in einem gewissen Sinne urfeministisch ist. Mhm. Und eben vor allem auch mit Blick auf humanitäre Hilfe eben zum Beispiel zu schauen, dass sogenannte Rape-Kits dabei sind, damit Frauen, auch wenn es gerade nicht die Gesundheitsinfrastruktur gibt, eben nachweisen können, wenn zum Beispiel sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt wurde. Denn das ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass tatsächlich die Strafverfolgung und die strafrechtliche Aufarbeitung von Verbrechen während des Krieges stattfindet. Und das müssen natürlich Beweise gesichert werden. Zurück zum Iran zu kommen. Das, was feministische Außenpolitik geschafft hat mit Blick auf den Iran, ist überhaupt das ernst zu nehmen und zu benennen, dass diese Revolution, diese revolutionäre Bewegung so stattgefunden hat und dass sie eben von Frauen getragen wurde. Dass wir überhaupt so viel auf dieses Land mit dieser Brille geschaut haben. Und gleichzeitig kommt man hier natürlich auch an den Punkt, wo die Grenzen von feministischer Außenpolitik oder eben von Außenpolitik generell, von Diplomatie manchmal auch erreicht werden können. Und ich bin keine Iran-Expertin. Man kann sicherlich auch noch lange darüber sprechen, wo noch einzelne Punkte mehr hätten vertreten werden sollen. Und gleichzeitig ist ja zum Beispiel auch für die Listung und Sanktionierung hat ja auch Annalena Baerbock sich wirklich stark eingesetzt. Nur ist das etwas gewesen mit Blick auch auf die Revolutionsgarden, was Deutschland gar nicht alleine entscheiden konnte, sondern eben auf europäischer Ebene entschieden werden muss. Also das auch nochmal, ich glaube, mit dem Thema könnten wir einen eigenen Podcast füllen. Zum Beispiel gab es teilweise ja auch dann so Forderungen wie die Botschaft zu schließen oder sowas. Und für mich ist aber klar, dass das nicht zielführend sein kann, weil wir haben auch weiterhin eine Botschaft in Moskau. Wir haben weiterhin eine Botschaft in Teheran und das finde ich richtig, denn der Sinn von Diplomatie ist auch mit den größten Schurken immer noch Gesprächskanäle zu haben. Und das mag unangenehm sein, mag schwierig sein, aber das ist am Ende auch der Sinn von Diplomatie.
Ja, also zumal die Wirkung dieses Protests, wir schließen die Botschaft, also kommt ja auch immer wieder vor sozusagen, dass das passiert wurde und ja, die russische Botschaft in Deutschland wurde dann auch mal halbiert und sowas, aber wirklich Bewegung kommt natürlich in der Regel auch dann nicht in irgendwelche Gespräche.
Zumal ja auch unsere Botschaften und Konsulate im Idealfall, und da gibt es auch Verbesserungsbedarfe, aber ja auch Ansprechstellen für schutzbedürftige Personen sein sollten. Und deswegen ist für mich ganz klar, dass wir hier nicht zu Schließungen kommen sollten.
Ja, spannende Fragen und bezogen auf den Iran natürlich auch wirklich echt dicke Bretter. Jetzt bist du ja aber nicht nur in der internationalen und in der Außenpolitik unterwegs, sondern auch hier im Dresdner Wahlkreis verankert. Und wie ist das denn jetzt hier so im ganz Lokalen mit dem Feminismus? Was treibt dich denn da an?
Auch hier ist die Liste lang. Ich durfte zum Beispiel im Landkreis Bautzen, aber auch Meißen, gerade auch feministische AkteurInnen zum Beispiel im Bereich von Frauenhäusern treffen, Gewaltschutzinitiativen. Und hier bin ich wirklich froh, dass wir das Gesetz der Woche im Parlament verabschieden konnten, was ich eingangs schon angesprochen hatte. Und weil ein Thema, mit dem ich mich ganz viel beschäftigt habe, auch in den letzten 3,5 Jahren, ist Gleichberechtigung und Feminismus im Strukturwandel. Und es gibt da ein wirklich fantastisches Netzwerk in der Lausitz unter den Gleichstellungsbeauftragten. Es gab jetzt Ende letzten Jahres war in Weißwasser, wenn ich mich nicht irre, eine Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten. Und da ist tatsächlich die Gleichstellungsbeauftragte des Saarlandes extra hingereist, weil sie so beeindruckt von dieser Struktur war.
Okay.
Und häufig denkt man ja beim Thema Strukturwandel klischeemäßig vielleicht erstmal eher an den Baggerfahrer, dessen Job auf der Kante steht. Und gleichzeitig ist ja aber der Strukturwandel, betrifft die gesamte Region und dementsprechend alle Menschen, die dort leben. Und gerade auch hier kommen eben die Stimmen von Frauen, von MigrantInnen und auch zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen, von Menschen mit Behinderungen, kommen einfach viel zu kurz.
Ja.
Es gab eine andere Konferenz, von der mir mal berichtet wurde, das fand ich ganz spannend, wo eben auch jemand gesagt hat, ja, aber ich muss doch wissen, als Baggerfahrer, wie denn in 20 Jahren mein Job oder der Job meines Sohnes aussieht. Und dann hat eine Verdi-Vertreterin dann eben auch nochmal angesprochen, also die Sozialarbeiterin von nebenan weiß nicht mehr, wo ihr Job nächstes Jahr ist, weil es alles befristete Verträge sind, weil es Teilzeitstellen sind, weil es einfach ganz andere Arbeitsverhältnisse sind. Und man sollte das niemals gegeneinander ausspielen, aber diese Perspektive überhaupt aufzugreifen und zum Beispiel auch, wenn es dann um Infrastrukturprojekte geht, Straßen ausbauen ist nett, aber gerade Familien sind eher auf ÖPNV angewiesen. Mhm. Und hier tatsächlich eben den Blick auch zu weiten. Wir hatten da tatsächlich, das können wir bestimmt auch verlinken nochmal, einen Antrag geschrieben der letzten oder der vorletzten Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen. Genau, also wer sich da nochmal tiefer mit beschäftigen da, möchte, kann gerne in diesen Antrag oder auch in das Netzwerk der Gleichstellungsbeauftragten reinschauen. Das ist sehr spannend, mit dieser Brille auch mal auf den Strukturwandel zu schauen.
Ja, und das sind ja auch tatsächlich noch wirklich heiße Themen mit dem Strukturwandel. Wir haben ja in der letzten Legislatur hatte ja Robert Habeck recht auch prominent versucht, sozusagen auch den Kohleausstieg etwas noch zu beschleunigen, damit wir sozusagen auch diese Strukturwandelprozesse jetzt vielleicht sogar auch noch ein bisschen beschleunigt hinkriegen und nicht dann so plötzlich den wirtschaftlichen Kollaps erst erleben, wenn die Kohle sich gar nicht mehr rechnet, sondern das eben planvoll zu machen.
Gerade eben auch mit Planbarkeit für die Arbeitnehmerinnen, für die Menschen vor Ort, die dann eben ernsthaft sicher wissen, wie lange gibt es diesen Arbeitsplatz, wie kann es danach weitergehen und nicht diese Scheinrealität, die ja aufgebaut wurde, gerade von einer CDU, die dann vorgaukelt, die Arbeitsplätze könnten sicher sein bis in 10, 20 Jahren, was einfach nicht stimmt, weil du hast es gerade angesprochen, die wirtschaftliche Rentabilität einfach nicht gegeben ist und dann stehen die Menschen sehr viel früher vor einem Aus, als sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Und das, um vielleicht dann den Schlenker noch zu drehen, trägt am Ende auch nicht zu Vertrauen in die Demokratie bei.
Ja, nee, natürlich gar nicht. Ja. Gut, da haben wir auch den Strukturwandel in der Lausitz noch behandelt. Vielleicht, wir nehmen hier ja am 5. Februar auf. Das heißt, wir haben noch so knapp 18 Tage bis zur Wahl. Wo kann man dich denn jetzt die nächsten Tage und Wochen noch erleben?
Ein Format würde ich vielleicht rauspicken und das ist das Wahlforum der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Das ist in diesen Wahlen und im Wahlkampf leider nicht wie in den vergangenen Malen so, dass es in jedem Wahlkreis die Runde mit den Kandidatinnen vor Ort gibt. Aber ich darf an dem Forum zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik teilnehmen und das findet am 12. Februar statt und das online.
Ja, das verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Dann, liebe Merle, vielen Dank, dass du da warst und wir freuen uns natürlich auch über jegliche Kommentare und Hinweise und empfehlt uns gerne weiter.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, tschüss!